Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Auf der Ostsee vor Pöhl und auch auf der Insel selbst kehrt wieder Ruhe ein. Astrid Pankok, der gestrandete Buckelwal ist auf dem Weg in Richtung Nordsee.
Ja, so ist es. Seit gestern Abend wird das Tier in einem wassergefüllten Schwimmdock transportiert, organisiert von einer privaten Rettungsinitiative. Aktuell fährt der Schleppverband langsam an Schleswig-Holstein vorbei Richtung Norden. Auf Pöhl war die vergangenen Wochen viel los. Dort ist unsere Reporterin Sophie Jung. Sophie, was passiert denn jetzt gerade auf der Insel? So, und da hat es jetzt irgendwie gerade ein Problem gegeben. Die Technik arbeitet. Wir wollten jetzt ja live mit Sophie Jung sprechen. Wir versuchen es nochmal.
Ja, genau. Hört ihr mich?
Ja, wir hören dich.
Okay, ja, also hier sind gerade die Aufräumarbeiten in vollem Gange. Ich habe jetzt vorhin mit Oliver Bartelt von der DLRG gesprochen. Hier sind gerade 10 Einsatzkräfte im Einsatz und hier werden die ganzen Zelte und die Technik abgebaut. Die Sandsäcke müssen entfernt werden und auch die Boote eingepackt. Und Fred Babbel, der Chef des hier involvierten Tauchunternehmens, der hat auch gesagt, dass das Gelände im Wasser wieder in den ursprünglichen Zustand gebracht wird, weil das hier ja ein Schutzgebiet ist. Und während die einen hier abbauen, bauen die anderen auf. Nämlich einige Menschen, die hier ihre privaten Boote haben, die haben gesagt, sie wollten eigentlich schon seit Tagen ihre Boote ins Wasser lassen. Das ging natürlich nicht, aber jetzt ist es soweit und die sind gerade dabei, ihre Maste aufzustellen.
Und diese Leute auf Pöhl, wie haben die vergangenen Tage und Wochen mit den Rettungsbemühungen erlebt?
Also ganz unterschiedlich. Ein Anwohner meinte vorhin zu mir, der Zustand auf Pöhl sei wegen des ganzen Andrangs eine Katastrophe gewesen. Eine andere Frau aber hat gesagt, sie hat von dem Ganzen kaum was mitbekommen, weil sie sich vom Hafen ferngehalten hat. Und der Verkäufer hier zum Beispiel vom Fischbrötchenstand, der ist ziemlich genervt. Man könnte meinen, der hat hier viel Umsatz gemacht, aber ganz im Gegenteil. Die Einsatzkräfte hier wurden von einem Caterer versorgt und sonst konnte niemand was bei ihm kaufen, weil der Bereich hier abgesperrt war. Und ja, für die Einsatzkräfte selbst war die Situation aber sehr besonders. Oliver Bartelt hat von den unglaublichen Glücksgefühlen erzählt, die sie gestern erlebt haben, als es endlich geklappt hat und der Wal in die Schute geschwommen ist. Und die Helfer seien sich in den Armen gelegen und hätten noch lange gefeiert, auch mit dem Umweltminister zusammen.
Okay, jetzt wird der Wal also transportiert. Und wie geht es jetzt genau für ihn weiter?
Ja, also laut Fred Babbel befindet sich der Wal gerade beim Fehmarnbelt und braucht voraussichtlich noch 2 bis 3 Tage, bis er am Skagerrak in der Nordsee ist. Da soll er dann freigelassen werden. Und die Wetterbedingungen, die seien sehr gut. Es gibt wenig Wind, das Wasser ist ruhig. Und deshalb zeigte sich Fred Babbel sehr zuversichtlich, dass der Wal in wenigen Tagen in Freiheit ist. Auch wenn man natürlich nicht weiß, wie es ihm dann gehen wird.
Ja, genau. Danke, Sophie Jung, live von der Insel Pöhl. Und damit kommen wir zum Thema maritime Sicherheit, Schiffbau, Häfen und Offshore-Windenergie. All diese Themen und noch mehr Themen sind bei den Tagen in Emden in den kommenden 2 Tagen im Mittelpunkt. Es werden rund 800 Gäste aus der maritimen Branche erwartet zur Nationalen Maritimen Konferenz. Eröffnet wird sie am Nachmittag von Bundeskanzler Merz. Katharina Seiler ist für uns in Emden. Katharina, was sind denn die Schwerpunkte der Konferenz?
Das ist eindeutig die maritime Verteidigung und der Schutz von maritimer Infrastruktur, wie Windparks, Stromnetze oder Pipelines. Und dabei spielt natürlich die Marine eine entscheidende Rolle für den Schutz auf dem Meer, aber auch beim Schiffbau. Die Aufträge der Bundeswehr sind quasi eine Art Wachstumsbooster für den Schiffbau geworden. Die IG Metall-Küste rechnet zum Beispiel in den kommenden 5 Jahren allein auf den norddeutschen Werften durch Aufträge für Marineschiffe mit rund 5.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen. Weitere Schwerpunkte auf der Konferenz werden die Fragen sein, wie Schifffahrt und Schiffbau durch bessere Rahmenbedingungen international wettbewerbsfähig bleiben können.
Stichwort Rahmenbedingungen. Was fordert die Branche konkret?
Kurz gesagt, mehr Unterstützung von der Bundesregierung. Der Verband für Schiffbau und Meerestechnik zum Beispiel sieht große Wachstumschancen für den deutschen Schiffbau. Aber der müsse jetzt auch abgesichert werden. Auf der Konferenz erwartet der Verband deshalb konkrete Signale vom Bund für bessere Rahmenbedingungen zur Finanzierung des Baus von Schiffen. Und der Verband der Seehäfen hofft auf Zusagen für mehr finanzielle Bundesmittel, damit die Häfen ausgebaut und erweitert werden können für den Handel, aber auch für den Ausbau der Offshore-Windenergie und der Energieversorgung.
Vielen Dank, Katharina Seiler aus Emden. Heute Nachmittag beginnt dort die Nationale Maritime Konferenz. Und jetzt weiter mit Meldungen im Überblick. Das Kabinett in Berlin hat das Gesetzespaket für Einsparungen bei den gesetzlichen Krankenkassen auf den Weg gebracht. Mit dem Gesetz soll ein drohendes Finanzloch von rund 15 Milliarden Euro im kommenden Jahr geschlossen werden. Bundesgesundheitsministerin Wagen will dies mit einer Reihe von Maßnahmen erreichen, die alle Sektoren des Gesundheitssystems betreffen. Das reicht von Einschnitten für die Pharmaindustrie, Ärzte und Krankenkassen bis zu neuen Belastungen für Versicherte. Die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft hat sich im April erheblich verschlechtert. Wie das IFO-Institut in Dresden mitteilte, beurteilen viele Firmen ihre derzeitige Geschäftslage negativer als im Vormonat und haben ihre Erwartungen für die kommenden Monate heruntergeschraubt. Der Trend zeigt sich in allen Wirtschaftszweigen, von der Industrie über den Handel- und Dienstleistungssektor bis hin zum Bau. Am wenigsten verschlechterte sich die Einschätzung der Lage in Industriebetrieben. In Berlin ist ein mutmaßlicher Spion eines russischen Geheimdienstes festgenommen worden. Der Mann soll heute dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 47-Jährigen aus Kasachstan vor, für einen russischen Geheimdienst gearbeitet zu haben. Auch zur Organisation von Sabotageakten soll er bereit gewesen sein. Nach den Erkenntnissen der Ermittler hatte er bislang vor allem Fotos gemacht, zum Beispiel von Fahrzeugen in einem Militärkonvoi, von Regierungsgebäuden oder technischen Einrichtungen. 12:06 Uhr, Sie hören die Mittagsschau kompakt auf NDR1 Radio MV. Den Schwarzmarkt eindämmen, den Konsum teilweise legalisieren. Vor 2 Jahren ist das Cannabis-Gesetz in Kraft getreten. In Mecklenburg-Vorpommern fällt die Bilanz bislang gemischt aus. Christine Lachmann berichtet aus der Aktuell-Redaktion.
Werden nachher noch im Trockenraum die Leinen ziehen, damit wir...
Hier am Greifswalder Stadtrand wächst legales Cannabis. Mehr als 400 Pflanzen stehen in den Anbauräumen des Cannabis-Social-Clubs Social Green. Der Verein um Gründer Marc Tallus war der erste in Mecklenburg-Vorpommern, der die Zulassung für den Anbau von Cannabis erhalten hat.
Ich bin jetzt erstmal froh, dass die Zeit rum ist und dass wir es bestanden haben letztendlich. Es war eine Riesenaufgabe.
Seit April 2024 dürfen Erwachsene Cannabis besitzen und anbauen, unter strengen Auflagen. Wer nicht selbst anbauen will, kann Mitglied in einer Anbauvereinigung werden. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es aktuell 6 solcher Vereine. Zwar wächst das legale Angebot, der Schwarzmarkt floriert trotzdem. Allein im vergangenen Jahr wurden im Land nach Angaben des Innenministeriums 14 illegale Plantagen hochgenommen. Es sei davon auszugehen, dass ein erheblicher Teil der Beschaffung weiterhin über den illegalen Markt erfolgt und legale Bezugsquellen den bestehenden Bedarf an Cannabis nicht decken können.
Der Schwarzmarkt ist natürlich im Moment noch nicht ausgetrocknet. Es gibt zu wenig legale Stellen, wo Konsumenten ihr Cannabis beziehen können.
Ist Marc Tallus überzeugt.
Deshalb gibt es den Schwarzmarkt auch immer noch. Deswegen wäre es vielleicht sinnvoll, dass der Gesetzgeber überlegt, ob die Legalisierung nicht weiter ausgeweitet wird. Damit kann man nun mal den Schwarzmarkt nur eindämmen.
Bislang haben 11 Clubs einen Zulassungsantrag bei der entsprechenden Landesbehörde gestellt. Einer wurde abgelehnt, 4 Anträge wurden zurückgezogen. 2 Jahre nach der Reform bleibt ein Spannungsfeld zwischen legalem Aufbruch und alten Strukturen im Untergrund. Die Hoffnung, den Schwarzmarkt auszutrocknen, hat sich bislang in Mecklenburg-Vorpommern nicht erfüllt.
2 Jahre Teillegalisierung von Cannabis. Christine Lachmann hat eine erste Bilanz gezogen. Jedes Jahr aufs Neue ist das ein Thema in den Dörfern bei uns im Land. Kommt das Storchenpaar zurück aus dem Süden? Besetzen beide wieder den Horst oder bleibt das Nest leer? Franziska Drewes aus unserer Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur, du hast dich informiert und herausgefunden, in diesem Frühjahr ist alles etwas anders als sonst, positiv wie negativ. Was heißt das konkret?
In Spanien, da sind in diesem Winter auffallend viele ältere, bruterfahrene Störche an der Vogelgrippe gestorben. Allein am Stadtrand von Madrid wurden mindestens 500 verendete Störche entdeckt. Ende November, Anfang Dezember war das. Einige Tiere wurden im Labor untersucht und somit ist klar, sie hatten sich mit dem hochansteckenden H5N1-Virus infiziert. Das hat mir Stefan Kroll erzählt, er leitet beim NABU die Landesarbeitsgruppe zum Schutz der Weißstörche. Und noch etwas hebt er hervor. Auch im Sudan gab es enorme Verluste. Warum? Darüber kann er nur spekulieren.
Was wir wissen, ist, dass es im Sudan, im Hauptüberwinterungsgebiet der Störche, massive kriegerische Auseinandersetzungen gegeben hat. Da sind also ganze Städte evakuiert worden, die Menschen sind vertrieben worden. Es gab auch Hungersnot, gerade in den Gebieten, wo ganz viele Störche überwintern. Ob deshalb verstärkt Störche gefangen, geschossen worden sind, das vermögen wir nicht zu sagen.
Fakt ist aber, auch aus dem Sudan sind viele Störche nicht in ihre Brutgebiete zurückgekehrt.
Und Franziska, was bedeutet das jetzt für Mecklenburg-Vorpommern, also für die Störche, die bei uns brüten?
Das ist noch völlig offen, aber offenbar, und das ist jetzt positiv, gelingt es den Störchen, die Verluste auszugleichen. Denn auffallend viele junge Störche sitzen jetzt auf den Nestern. Manche von ihnen sind beringt und so wissen die Storchenschützer um Stefan Kroll, dass diese Tiere meist 3 Jahre alt sind und das erste Mal überhaupt brüten.
Ein 3-Jähriger ist in Kabelsdorf übrigens, das Weibchen wahrscheinlich ist beringt und ist 3-jährig aus Brandenburg. Und wir haben diverse 3-Jährige, die sich auf den Nestern tummeln. In Pankelo, da waren sonst einer 12 und 10, da ist ein 3-Jähriger da. In Fiensdorf war ein 16-Jähriger, da ist der Sohn jetzt auf dem Nest und hat das Nest übernommen. Und der Vater musste nach Albertsdorf ausweichen ins Nachbarnest, weil er eben später kam.
Jetzt wird fleißig gebrütet, die ersten Küken sind schon da, aber konkrete Zahlen zum Nachwuchs in diesem Jahr wird es erst im November geben.
Franziska Drewes berichtete, und woher die vielen jungen Störche kommen, die nun hier bei uns im Land brüten, das lesen Sie in unserer NDR-MV-App und unter ndr.de/mv.